Bei euch ist so vieles Neuland im Moment. Das ist ja so ein Aufbruch, der stattfindet, dass ihr einen neuen Pastor bekommt. An sich ist ja schon etwas Außerordentliches. Und mich würde einfach wundern, ich glaube, ich habe im Januar kurz auf das hingewiesen, hat irgendjemand allenfalls mit Onesimus schon Kontakt aufgenommen? Wollen wir mal schnell schauen? Eine Person. Super. Super. Zwei Personen. Super. Ich würde auf jeden Fall mir das in Erinnerung rufen. Es ist für einen Pastor, wenn er neu anfängt, eine riesige Herausforderung. Für euch als Gemeinde, euch anzupassen an neue Verhältnisse, aber für ihn ebenso. Und ihn willkommen zu heissen, voraus schon, wissen lassen. We love you, brother. We love you as a pastor. Wir freuen uns, dass ihr kommt. Kommt ihr als Familie. Also ich habe das Gefühl, das könnte ihnen enorm gut tun und es wäre schon voraus etwas, das Mut macht. Mit dem würden wir uns unserem Thema zuwenden. Wir haben noch Unterlagen, wenn ich zwei, drei Leute dürfte, habe, die schnell verteilen, damit das speditiv geht. Danke vielmals. Danke vielmals. Ich da noch schnell. Wir sind ja, ich weiß nicht, ob du dich magst erinnern, aber wir sind in einer kleinen Serie über die Biografie von David. Und ich würde eigentlich ganz gern fortsetzen. Und zwar sind das die Kapitel 18 bis 23 im ersten Buch Samuel, wenn du eine Bibel bei dir hast. Die Story ist die, Harvard-Studie, Licht haben wir, aber irgendetwas, sind wir online? Jetzt ist es gegangen. Irgendwie habe ich keine Verbindung da. Das wird mich ein bisschen irritieren. Dürfte ich euch bitten, die hinten das Signal zu geben? Geht das? Weil dort die Verbindung klappt nicht. Ja, okay, weiter. Harvard-Studien ist der Frage nachgegangen, was macht Menschen glücklich? Der Studienleiter ist gefragt worden, welche Faktoren das dazu beitragen. Und seine Antwort ist extrem kurz und bündig gewesen. Er kennt das Einzige, was im Leben wirklich zählt, Resultat von einer gross angelegten Studie. Das Einzige, was im Leben wirklich zählt, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Das hat mich fasziniert. Beziehungen zu anderen Leuten. Jetzt ist interessant, dass Neurobiologen, Leute, die das Hirn untersuchen, das haben herausgefunden, dass unsere Sozialisierung, unser Bedürfnis, mit Menschen zusammen zu sein, dass das tatsächlich hirngesteuert ist. Nächstes Bild. Hirngesteuert. Und zwar weiss man sogar, welche Areale das dazu beitragen. Es ist der somatosensorische Bereich. Das sagt uns gar nichts, aber es heisst, das ist ein Bereich im Hirn, wo man sogar lokalisieren kann. Eine von den grundlegenden Entdeckungen von der Neurobiologie, sagen sie, ist die Feststellung, dass wir sogar neural, das heisst, nervenbedingt feststellen können, dass wir vernetzt sind und Beziehungen brauchen. Der Mensch braucht zwischenmenschliche Beziehungen. Nächstes Bild, das lässt sich sogar aus dem Hirndesign heraus ablesen, dass der Mensch ein kontaktfreudiges Wesen ist. Wir sind unausweichlich, auch diejenigen von uns, die lieber ein bisschen im Ecken stehen, die lieber ein bisschen zurückhaltend sind, die nicht so gerne im Rampenlicht stehen, habe ich eigentlich auch so. Das Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Beziehungen, nach intakten Beziehungen, ist für alle da, lässt sich nachweisen. Es ist ein zentrales Merkmal von unserer zutiefst sozialen Natur. Jetzt bringen wir das auf die praktische Ebene. Darf ich kurz fragen? Nächstes Bild. Wie viele Freunde hast du? Man darf kurz ein bisschen überleisch. Ich meine nicht Gelegenheitsbekanntschaften. Ich meine tiefergreifende Beziehungen zu einzelnen Menschen, mit denen du transparent, mit denen du offen und ehrlich umgehen kannst. Die meisten von uns, behaupte ich jetzt einfach mal, haben nur sehr wenige Leute in ihrem Leben, wo das zutrifft. Nächstes Bild. Du bist vielleicht auf Facebook. Das wäre noch interessant gewesen. Wer von uns heute Morgen ist auf Facebook? Können wir schnell schauen, wie viele das sind? Das ist doch recht erstaunlich. Okay. Jetzt weiss ich nicht, wie viele Facebook-Freunde das du hast. Das mögen weit über 100 sein. Es gibt Leute, die haben hunderte von Facebook-Freunden. Aber wir reden von Freundschaften. Heute Morgen. Etwas, das tiefer geht als nur ein Klick. Salomo macht in den Sprüchen die Aussage, wenn wir das nächste Bild haben können. Salomo sagt, auf einen Freund, auf einen wirklichen Freund, kannst du dich konsequent verlassen. Wenn du im Loch steckst, ist er für dich wie ein Bruder. Nächstes Bild. Viele sogenannte Freunde helfen dir nicht weiter. Überleg, wer deine Freunde sind. Es gibt Freunde, die schaden. Einer, der den Namen verdient, der ist mehr als ein Bruder. Und das Thema Freundschaft ist zentral. Es ist zentral in dem nächsten Abschnitt, den wir anschauen. 1. Samuel, das sind die Kapitel 18 bis 23, die wir anschauen. Beziehung, du kennst den Text höchstwahrscheinlich, wenn du mit dem Alten Testament ein bisschen vertraut bist. Beziehung zwischen dem Jonathan und dem David, die gilt als das Standardbeispiel, als das Illustrationsmuster, wo Beziehungen, tiefergreifende Beziehungen darstellen tut. Wir überdenken das nur ganz kurz. Wir schauen ein bisschen hinter den Vorhang. Ich glaube, wir werden zwei, drei Sachen entdecken, die interessant sind. Wenn du schon gelitten hast am Einsamsein, oder wenn du das Bedürfnis hast, wenigstens mit einer Person auf einer tiefen Ebene zu kommunizieren, echt vertraulich zu sein, dann ist es meine Hoffnung, dass die Story, die wir kurz anschauen miteinander in der verbleibenden Zeit, dass die dir eine Unterstützung könnte sein. Was die Beziehung ausmacht, das nächste Bild bitte, zeigt, ich sage nicht jedes Mal bitte, ob schon das höflich wäre, aber ich danke dir, dass du WIF bist und dabei. Das habe ich nicht verstanden, tut mir leid. Kann ich wieder probieren? Ist besser? Super, super, machen wir doch. Das Erste, was wir festhalten von dieser Beziehung zwischen diesen beiden, ist die Tatsache, dass es in der Tat eine tiefergreifende Verbindung ist. Danke vielmals. Kurz nachdem der David, du magst dich an die Story erinnern, der David erledigt den Goliath. Das ist eine Story für sich selber. Kurz nachdem er ihn liquidiert hat, wird von dieser Beziehung zum Jonathan berichtet. Und die Story wird so aufgeleist. Es hat ein Gespräch stattgefunden, der David trifft den Jonathan, er ist ja der Sohn vom König, und es ist ein Spontanschuss gewesen. Augenblicklich. Sympathie auf Augenhöhe. Da hat Chemie sofort gerade gestimmt. Er liebt den David, den Jonathan. Es heisst sogar, er liebt ihn mehr als sein eigenes Leben. Gibt's jemanden? Ich frage jetzt den Theo symbolisch für alle. Okay. Wo das zutrifft, oder könnte ich sagen, das ist ein Kumpel, für den gehe ich an die Wand. Das ist eine Freundin, die bedeutet mir so viel, da zahle ich einen hohen Preis für. Deshalb haltet der David am Königshof. Er hat sofort gemerkt, was für ein toller Typ das ist. Er hat ihn bei sich behalten, er war ein guter Kämpfer. Er lässt ihn nicht mehr heim und die beiden schliessen eine Freundschaft. Nicht der Saul, sondern der David und der Jonathan. Sie schliessen einen Bund, heisst es. Die schwören sich. Ewige, das klingt so richtig romantisch. Aber es war nicht romantisch. Es war zutiefst herzbewegend. Die schwören sich ewige Freundschaften. Jonathan sagt, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann macht er Folgendes. Schau das an. Er zieht den Mantel aus, der ihm gehört. Und er nimmt seine Waffenrüstung und gibt die dem David. Schwert, Bogen und den Gürtel. Der ganze Plausch. Jetzt, der Jonathan ist der Sohn vom Saul. Das heisst, er wäre der nächste Thronfolger gewesen. Er ist Anwärter auf den Thron von Israel. Der Jonathan ist auch ein mutiger Kämpfer gewesen, sie meinten recht. Er hat in der Schlacht von Michmas das bewiesen. Der Jonathan hat gleichzeitig gesehen, dass der David, der Goliath, auf eine unglaublich eindrückliche Art und Weise zum Weg ausgeräumt hat. Er sieht in ihm einen Gesinnungsfreund. Die haben gleiche Interessen. Er ist ein Kämpfer wie der David. Er ist ein Patriot wie der David. Er ist gottesfürchtig wie der David. Aber noch mehr. Es heisst im ersten Vers von dem 18. Kapitel, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Das ist eine Dimension, die tiefer geht. Die beiden sind nicht nur Gesinnungsfreunde, sie sind Seelenverwandte. Leute, wie toll, wenn die Gemeinde nicht nur ein Ort ist, wo du am Sonntag am Morgen kommst und im besten Fall noch auf den heissen Stuhl sitzt. Und im besten Fall noch das Jahresmotto kennst. Wie toll, wenn es in der Gemeinde, wo du dazugehörst, Leute gibt, die mit dir seelenverwandt sind. Wenn wir das anstreben, dass es mindestens ein oder zwei so Personen gibt, werden wir sachter miteinander umgehen. Werden wir vorsichtiger sein, dass wir einander nicht verletzen mit Wort. Werden wir Obacht geben, dass wir nicht hinter dem Rücken voneinander schnurren. Werden unsere zwischenmenschlichen Beziehungen nicht nur neural, sondern emotional auch gesteuert. Wie empfindet der andere, was ich sage, was ich mache, wenn ich reagiere? Jetzt weißt du, was interessant ist? Das Herz von Jonathan hängt am David. Das Gleiche kann man vom David nicht sagen. In dieser Story kommt das immer wieder zum Ausdruck. Durch die ganze Geschichte hindurch ist es der Jonathan, der die Initiativen ergreift. Das ist am Anfang mindestens eine einseitige Initiative. Die Freundschaft ist nicht total eine ebenbürtige. Das ist gut zur Kenntnis zu nehmen. Es gibt das nämlich, wenn du das einfach registrieren willst, es gibt total ebenbürtige Beziehungen, selbst in einer Ehe nicht. Auf dem gefallenen Planet, gefallene Geschöpfe, wird das nie ganz der Fall sein. Der David hat vermutlich nie ganz erfasst, wie tief, dass die Beziehung vom Jonathan zu ihm wirklich effektiv war. Die Verbindung hat auf Liebe basiert. Aber die Freundschaft von Jonathan war umfassender. Man könnte es so sagen, es ist eine Tatsache, mit dem leben wir alle. In fast jeder Beziehung, die es gibt, willst du feststellen, dass eine Person mehr investiert als die andere. Lass dich das nicht frustrieren. Gott hat gewusst, dass der David einen Freund braucht und er gibt ihm den Jonathan. Und er wird dir geben, was du brauchst. Mir ebenso. Jetzt noch die Frage, wieso überlässt der Jonathan am David seinen Mantel und seine Waffenrüstung? Der Mantel, musst du wissen, ist ein Signet vom Kronprinz. Symbol, das Markenzeichen vom nächsten Thronfolger, symbolisiert die Tatsache, dass er herrschen wird. Indem, dass er am David den Mantel gibt, bezeugt er, ich weiß, dass du eines Tages König sein wirst. Wer hat das gewusst? Who knows? Vergleichen wir ein bisschen mit uns, ganz kurz. Wie anders sind unsere Freundschaften ausgestaltet? Wie oft, muss man sagen, spielt bei uns leider eine versteckte Konkurrenz mit. Wie oft spielt Eifersucht eine Rolle in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir pflegen? Eifersucht hindert die Vertiefung von Beziehung maßgeblich. Wir zählen Punkte. Wir zählen Goal. Lächerlich. Der Jonathan, könnte man sagen, hat sozusagen seine Torliste, seine Goalliste, hat er vorgeschossen. Das hat ihm keine Rolle mehr gespielt. Er hat das Beste im Leben von dem David willen. Selbst, wenn das bedeutet, dass er den Thron nicht wird überkommen. Stell dir das mal vor. Das zollt mir einen hohen Respekt ab. Selbst wenn das heisst, er steht nicht mehr im Rampenlicht. Also, eine Verbindung, eine tiefe Verbindung, siehst du, wo wir sehen. Das zweite, wo wir feststellen, ist, dass da eine Bewahrung ist in dieser Beziehung. Eine Bewahrung, die stattfindet. Im nächsten Abschnitt wird der Charakter vom Jonathan weiter aufdeckt. Du musst wissen, die Eifersucht, die Saul auf den David hatte, der ist praktisch paranoid geworden. Der hat nur noch ein Ziel gehabt, den David zum Weg auszuräumen, weil der David Erfolg gehabt hat. Der muss liquidiert werden, um jeden Preis. Und das bringt den Jonathan, sein Freund, bringt das in eine unmögliche Situation. Sie ist da beschrieben, 19. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Der Saul macht vor seinem Sohn, Jonathan, und vor dem ganzen Hofstaat kein Geheimnis daraus, heisst es da, dass er den David zum Weg ausräumen will. Das ist eine unglaubliche Tatsache, dass er das offen kommuniziert hat. Der Jonathan, jetzt haben wir das Problem, das ist der Widerspruch. Und er lebt damit. Der Vater, der das will, und das ist sein bester Freund. Er warnt ihn, logisch, dass er ihn warnt. Pass auf, mein alter Mann will dich umbringen. Es ist besser, dass du dich absetzt, dass du dich nicht mehr zeigst. Schau dir draussen, such dir ein gutes Versteck. Bist ruhig, geh in den Untergrund. Ich will mit meinem Vater aufs freie Feld rausgehen am nächsten Tag. Wir werden miteinander uns unterhalten. Wenn wir in deine Nähe kommen, werde ich über dich mit ihm diskutieren und ich will probieren abzutasten, wie tiefgreifend ist der Hass von meinem Vater. Du hörst von mir. Ich werde dich informiert behalten. Der Jonathan verteidigt den David. Er erinnert den Vater daran, dass er den Philister, den Goliath, besiegt hat. Er warnt ihn, wenn du den David umbringst, geschieht grosses Unrecht in unserem Land. Mach das nicht. Er verteidigt ihn. Darf ich dir etwas fragen? Wie schützest du deine Freunde? Hast du den Mut, Stellung zu beziehen? Stehst du zu jemandem, der dir nahe steht, ohne dich zu schämen für die Person? Auch dann, wenn der Weg steinig wird, wenn Anklagen kommen, wenn jemand unter Schuss gerät, dann zeigt sich, wie eine Beziehung ausgestaltet ist, ob das wirklich einen Tiefgang hat. Das andere ist, zeigt sich, ähnlich wie beim Jonah, bei uns, dass wir bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen, wenn es darum geht, für einen Freund einzustehen. David hat das vom Jonathan dürfen erleben und er hat ihm das nie vergessen. Wir haben eine Verbindung, eine Tiefe, die wir zuerst feststellen. Wir sehen, dass die Beziehung nicht einfach so entstanden ist, sondern sie wird geschützt von beiden Seiten her. Und wir stellen fest, als nächstes, so eine Beziehung wird auch getestet. Die kommt unter Druck, die wird auf dem Prüfstand sein. Wir sind jetzt im 1. Samuel 20. Der dritte Aspekt hat zu tun mit Risikogrenzen. Die beiden verbinden ein gemeinsames Schicksal. Das ist berührend. Wir haben gelesen. Und da wiederholt sich das. 1. Samuel 20, 17, der Jonathan liebt den David, wie sein eigenes Leben, dann bist du bereit, ein bestimmtes Risiko einzugehen. Der David ist unterzwischen überzeugt. Er weiss es innerlich. Der Saul wird nicht locker lassen. Der trachtet mir macht meinem Leben, er wird seine Meinung nicht ändern. Ich muss den königlichen Hof verlassen. Ich bin persona non grata, mich will man nicht mehr. Ich muss flüchten. Der Jonathan versucht ein letztes Mal, die Situation mit dem Vater zu retten. Das wird beschrieben in den Versen 18 bis 23 in dem Kapitel. Wir übergumpen das. Es geht jetzt darum, einen Test können zu inszenieren. Für den Jonathan. Um ein letztes Mal. Er will das noch nicht glauben. Um ein letztes Mal. Können Sie sehen, ob der Vater könnte umstimmen. Der David ist bei einem bestimmten Fest. Das ist ein Neumondfest gewesen. Zurück zu seiner Familie. Ist am Hof nicht anwesend. Er hat sich entschuldigen lassen. Der Jonathan erzählt das am Vater. Und in dem Moment sieht der Vater nur noch rot. Die Story wird so beschrieben, wo der Saul von der Anwesenheit Kenntnis nimmt, rastet der total aus. Er ist paranoid im höchsten Grad. Er brüllt seinen eigenen Sohn an. Du Hurensohn! Meinst du eigentlich auch noch nie? Ist noch gut, dass die Bibel so ehrlich berichtet, oder? Ich finde das noch cool, dass man echt sieht, wie Leute sich verhalten. Das wird nicht beschönigt, das wird nicht weichgespült. Der Saul ist total ausgerastet. Meinst du, ich habe noch nicht gecheckt, dass du mit dem David unter einer Decke steckst? Schäm dich! Schäm dich! Auch deine eigene Mutter, dass sie so einen Nichtsnutz zu Fall gebracht hat. Der Jonathan traut seinen Ohren nicht, was er gehört vom eigenen Vater. Aber er getraut sich, doch zu fragen, was hat er denn wirklich gemacht? Saul, warum willst du ihm ans Leben? Als Antwort, die tiefe Aggression, die mit der, ich muss sagen, das ist eine Persönlichkeitsstörung, die der Mann gepackt hat. Er schleudert seinen Speer nach dem eigenen Sohn. In dem Moment war bei ihm der Fall klar gewesen. Der Vater ist nicht umzustimmen. Jetzt gibt's kein Halten mehr. Am nächsten Morgen warnt er seinen Freund und es gibt eine berührende Abschiedsszene. Versuch mir das vorstellen. Er trifft den Jonathan. Er wirft sich auf den Boden, David. Er verbeugt sich dreimal. Ausdruck vom Respekt. Die küssen sich, Bruderkuss, zum Abschied. Beide kommen Tränen. Und währenddem, dass die heulen, sagt Jonathan, David, geh in Frieden. Vergiss einfach nicht, dass wir einander uns verschworen haben. Und das soll gelten. Und es soll dauerhaft gelten. Eine Verbindung, die gepflegt ist, eine Bewahrung, wo sie ein Auge drauf hatten, eine Prüfung, die sie jetzt durchstehen müssen. Und wir kommen zum Schluss. Es gibt eine Ermutigung zum Schluss. Im 1. Samuel 23, wir sind jetzt im 23. Kapitel, die Verse 15 bis 18, haben wir den letzten Blick, der uns gewährt wird, in die Beziehung ein. Zwischen dem David und dem Jonathan. Und dazwischen, weiss man nicht so genau, sind Monate, vielleicht sogar Jahre vergangen. Der David ist längstens weit weg vom Hof, vom Saul. Er ist ausgeschlossen dort. Er ist nichts anderes mehr als ein Bandit. Ein Flüchtling. Er lebt wie ein gejagtes Tier. Er lebt in einem von den trostlosesten Orten in Israel. Das heisst schlicht und einfach im 14. Vers, was nachher gekommen ist. Der David hat sich verstecken müssen, wo immer er war und wo er war, ist vorwiegend die Wüste Sif. S-I-F. Die Wüste Sif ist der heutige Negev. Gottverlassene Gegend. Der David zieht von Ort zu Ort. Er ist unterwegs im Schutz der Nacht. Er muss stetig Ausschau halten, weil die Truppen vom Saul sind hinter ihm her. Jetzt niemand, der in so einer Lage ist, kann das verstehen, wie das für ihn sein muss. Du musst dir vorstellen, der David ist jetzt schon so lange in dem Fluchtmodus drin, dass ihm langsam aber sicher Zweifel kommen. Zweifel an seinem Gott. David. Du meinst den, der Psalmen geschrieben hat? Ich meine den. Zweifel, Gott, was machst du? Wieso lässt du mich in so eine schwierige Situation, unverschuldet, wohlverstanden, einrasseln? Wo bist du in all dem? Hast du also so gefragt? Sehst du nicht, was in meinem Leben abgeht? Unter welchem Druck, dass ich stehe? Und du wissen willst, wie David wirklich gefühlt hat in dieser Wüste Sif. Psalm 54, dort berichtet davon. Vielleicht willst du mal im Psalm 54 nächste Woche hinschauen. Die Wüste Sif ist ungefähr da, wo Hebron ist. Da ist Engedi am Toten Meer. Das ist die Gegend da und streckt sich aus bis weiter runter. Aber ungefähr da in dieser Gegend um Engedi hat sich der David in dieser unwirtlichen Landschaft aufgehalten. Jetzt weißt du, was erstaunlich ist? In dieser Situation hier, aus dem Nichts, tauchte Jonathan auf. Wie er ihn gefunden hat, wie er von den Truppen von seinem Vater nicht entdeckt worden ist, das sagt der Text nicht. Tatsache ist, er kreuzt präzise dann auf, was er David am meisten gebraucht hat. Und es hat jemand so formuliert, er gesagt, es ist das Markenzeichen von einem echten Freund. Dass er da ist, wenn es jeden Grund gibt, um nicht da zu sein. Der David, wir wissen den genauen Ort, wo er sich befunden hat. Kannst du mich noch mal schieben? Da. Wo der David in Horesia, in der Wüste Sif, sich aufgehalten hat, kommt ein Jonathan zu ihm. Er ermutigt ihn. Er sagt zu ihm, er soll nicht aufgeben. Er soll sich auf Gottes Hilfe abstützen, weiterhin. Er gibt ihm den Zuspruch, den er braucht. Wörtlich heisst es in dem letzten Satz, das ist Hoffnung für alle, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Wörtlich heisst es, er stärkte seine Hand in Gott. Das ist eine gute Formulierung. Er stärkte seine Hand in Gott. Und vielleicht ist das Wertvollste, was wir für unsere Freunde tun können. Kraft zusprechen, Mut zusprechen. Auf dem Weg weitergehen. Auch wenn die Verhältnisse schwierig sind. Auch wenn Knie schlottert. Auch wenn Verzagen da ist. Schau, wie der Jonathan das gemacht hat. Ein bisschen konkreter. Hab keine Angst. Der Zuspruch, hab keine Angst, sagt er zu ihm. Mein Vater wird dich nicht entdecken, sagt er. Du wirst König von Israel. Zweifle nicht an dieser Tatsache. Und ich, das war seine Annahme, wird dein Stellvertreter sein. Das weiss mein Vater. Drum ist er dir auf den Fersen. Was für ein Freund und was für ein Glaube. Der Jonathan hat sein Leben riskiert, um den David zu finden. Und zu dem flüchtenden Bandit sagt er, vertrau darauf, du wirst es schaffen. Ich möchte dich etwas fragen. Wann hast du das letzte Mal zu jemandem gesagt? Rhetorische Frage, musst du nicht antworten. Wann hast du das letzte Mal ganz bewusst dir gesagt, die Person möchte ich jetzt ermutigen? Ich sage jetzt nicht etwas Zynisches, ich sage jetzt nicht etwas Kritisches, ich sage jetzt nicht etwas Oberflächliches, sondern ich versuche ein Wort von der Ermutigung weiterzugeben. Ich habe eine gute Freundin, die ist auf die Kanarischen Inseln geflogen und wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und ich habe das Gefühl, ja, schreibst du mindestens noch schnell ein Mail und einfach so spontan am Schluss von dem Mail geschrieben, ich hoffe, dass Gottes Angesicht über dir, deinem Sohn und deine Schwägerin leuchten mag. Ich hoffe, dass er dich begleitet und dass er zu dir steht. Sie hat zugeschrieben und gesagt, der Segen hätte ihr so viel bedeutet. Ich habe den nur flüchtig, so wie du den Newsletter, habe ich einfach ein bisschen angesuddelt und gesagt, ja, das tönt noch gut, das könnt ihr noch gut tun, schreib das. Ich habe gar nicht so gedacht, dass das so eine Ermutigung könnte auslösen. Unterschätze nicht, was du sagst. Dass das eine Wirkung kann unter Umständen haben, die du nicht kannst voraussehen. Das ist das letzte Mal, wo sich die beiden gesehen haben. In der Wüste Sif. Die haben sich nachher nie wieder getroffen. Der Jonathan wird später an der Seite von seinem Vater zu Tod kommen. Auf dem Schlachtfeld. Wo der David Nachricht vom Tod von Jonathan, seinem Freund, gehört hat, hat er so reagiert. Mein Bruder Jonathan, wie tut mir die Nachricht von dem Verlust weh? Du bist mir lieber, jetzt checket er's, jetzt wo er nicht mehr da ist. Du bist mir lieber als der grösste Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe sogar von einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Die Helden sind tot, im Kampf sind sie gefallen. Unsere besten Streiter haben wir nicht mehr. Verbindung, Bewahrung, Prüfung, Ermutigung. Vergiss letzte nicht. Das erklärt einen Teil. Was aber die Beziehung zwischen diesen beiden wirklich erklärt, haben wir gelesen. Im 1. Samuel 20, wo er sagt, denk aber an das, Jonathan. Was wir einander versprochen haben, Gott ist Zeuge zwischen uns. Erinnere dich daran, dass Gott Brücke ist zwischen uns. Ich würde behaupten, eine Beziehung, wo die Brücke vorhanden ist, die ist belastbar. Die überdauert eine Krise, die überdauert Missverständnis und schwierige Zeiten. Und so tun wir die Predigt auf einen Nenner runterbringen. Suchst du eine echte Freundschaft? Ist das dein Ziel, dein Wunsch, dein Begehren? Dann wäre die Herausforderung die, hör auf suchen. Fang an. Jemandem gegenüber so einem Freund sein. Oder so eine Freundin, ganz klar. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Ich möchte Gott darum bitten, dass er uns das schenkt, was wir brauchen. Hey Jesus, wir wollen dir danken, dass das, was wir am allermeisten brauchen, ist die Gnade der Vergebung. Danke, dass du die gewährst. Ohne Kosten. Ohne Preisetikett. Ohne, dass wir einen Leistungsausweis präsentieren müssen. Du hast uns angenommen, so wie wir sind. Und hast uns vergeben. Wir werden immer dankbar sein für das. Und jetzt lässt du uns aber nicht so sein, wie wir sind, als deine Kinder. Und es ist dein weiser Plan und deine Voraussicht, dass du uns Freunde geben willst. Wir brauchen ein tragendes Umfeld. Und wir möchten dir danken, dass die Gemeinde da in Embrach ein so ein konstruktives und ermutigendes Umfeld kann sein. Und wird der Gottesdienst abschliessen, indem er für den Onesimus und seine Familie bittet, indem er für die nähere Zukunft von der Gemeinde da, wo so viel Positives jetzt geschieht, dich anrufen. Du weißt, dass jetzt gerade im Anschluss von dem Gottesdienst die Gemeindeversammlung ist. Da werden Weichen gestellt. Es ist eine außerordentliche Gemeindeversammlung. Ich möchte bitten, dass möglichst viele können da sein. Das Abstimmungsresultat, ein ganz klares, unmissverständliches, eindeutiges dürfte sein. So der Gemeinde neues Land schenkst in Embrach. Wir danken dir, dass du der Gemeinde einen neuen Pastor, eine neue Pastorenfamilie geschenkt hast. Und wir legen alle die offenen Türen. Legen wir vor dich und bitten dich darum, dass es du schenken willst. Dass die besten Tage, wo der FEG Embrach noch bevorstehen. Danke für deine Hilfe. Jetzt im Anschluss. Und dass du es jedes von uns in die neue Woche nie begleitest. In allen Herausforderungen, die auf uns warten. Dass du uns da nicht allein lässt. Und mein Herzenswunsch wäre, dass niemand da rausginge. Ohne das Ziel zu haben, Ich will an einer Freundschaft bauen. Ich will Zeit investieren in einen anderen Mensch. Und danke dir, Herr Jesus, dass du mir zeigst, wer das kann sein. Oder die Beziehungen mir hilfst zu vertiefen, in die du mich drin gestellt hast. Wir danken dir für all das und erbitten jetzt dein Segen. Amen.